ich arbeite immer noch dran, dass ich mir die Illusion nehme, dass wir perfekt sein müssen oder dass ich heil, also dass Heilung irgendwann dazu führt, dass man fertig ist. Sondern nein, das heißt einfach nur, ich kenne mich, ich kenne meine Mechanismen, ich kenne meine Prägungen, ich kenne meine wunden Punkte und meine Traumata. Und ich existiere mit dem und bin im Frieden mit dem, wer ich bin und was das Leben aus mir gemacht hat und was ich mit dem Leben macht.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Heute besuchen wir eine Singer-Songwriterin, die aus den österreichischen Charts seit dem Jahr ihres großen Durchbruchs 2017 nicht mehr wegzudenken ist. Die gebürtige Hausruckviertlerin hat ihr eigenes Plattenlabel, sie ist Gewinnerin des Amadeus Award 2019, ist mittlerweile erfolgreich als Podcasterin mit ihrem Podcast Rotweinblausch und bezeichnet sich selbst als öffentliche Feministin. Wir begrüßen in ihrem Wiener Studio unsere heutige Sichtbarkeitsheldin, Ina Regen.
Hallo.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung oder eigentlich danke fürs zu Besuch kommen.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Voll gern.
Erstmal danke, dass wir da sein können. Wie geht's dir denn heute?
Gut, ich komme gerade von einer Wohnungsbesichtigung. Da ist die Maklerin nicht erschienen, das war frustig, aber davon abgesehen geht's mir gut.
Okay. Das ist sehr gut. Also du bist vor verschlossenen Türen jetzt gestanden.
Genau, richtig.
Okay, alles klar.
Die Suche geht weiter.
Die Suche geht weiter,
also das
genau.
Heißt eigentlich, wir haben Glück, dass du pünktlich bist, oder?
Das stimmt. Nein. Das heißt eigentlich, ich bin für meine Verhältnisse sehr früh aufgestanden.
Okay.
Genau. Und jetzt bin ich da und freue mich sehr auf unser Dratscherl.
Super, wir freuen uns an. Wir haben von Klaus gehört, der dich managt, dass du jetzt gerade von Konzerttournee zurückgekommen bist.
Genau.
Magst richtig. Du uns ein bisschen mitnehmen?
Ja, voll. Also eigentlich haben wir vor kurzem auch festgestellt, dass das letzte Jahr ziemlich abenteuerlich und intensiv war. Also ich habe ja 2023 mein drittes Album rausgebracht, eben auf meinem eigenen Label, also auf meiner eigenen Plattenfirma, wenn man so will. Alles self-made. Und dann innerhalb kürzester Zeit hat es sich ergeben, dass ich zusätzlich nur mit dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich einerseits Konzerte gespielt habe und daraus dann eine Albumproduktion entstanden ist, was eine ziemliche Horuck-Aktion war und alles ziemlich gach und innerhalb von kürzester Zeit gleich das nächste Großprojekt. Und das habe ich jetzt im Februar 2024 veröffentlicht. Und parallel dazu war ich im Jänner auf Deutschland-Tour und parallel dazu habe ich für United for Ukraine, da hat es ein großes Charity-Konzert gegeben in der Stadthalle in Wien. Das war auch im Februar. Und dann habe ich noch eben mit dem Tonkünstlerorchester im Musikverein in Wien jetzt ein ausverkauftes Konzert gespielt. Das war sehr schön. Also das ist der Saal, in dem das Neujahrskonzert ist.
Wow.
Das ist schon so ein bisschen ein Ritterinnenschlag.
Wahnsinn.
Und dann habe ich noch eine Woche später eben zum Thema Sichtbarkeit am Internationalen Frauentag, also am 8. März, bin ich Gastgeberin im Konzerthaus in Wien und habe ein sehr buntes, informatives und künstlerisch, finde ich, hochwertiges Programm zusammengestellt mit Künstlerinnen, die ich toll finde, von denen ich aber das Gefühl habe, die sind weit nicht so sichtbar, wie es ihrem Talent entsprechen würde. Mhm. Und genau, das war jetzt nur am 8. März und
das heißt, du unterstützt diese Künstlerinnen, um eine Bühne zu bekommen oder um mehr Bühne
also,
zu bekommen?
Genau, ich habe halt irgendwie, ich fühle mich manchmal so ein bisschen allein in der österreichischen Musikszene. Ich habe das Gefühl, dass Männer-Frauen-Gleichgewicht ist einfach keins. Und damit sie auf meiner Waagschale ein bisschen mehr Frauen ansammeln, versuche ich halt, dass ich meine Bühne oder halt das Rampenlicht, das ich seit 2017 genieße, dass ich das wieder irgendwie sinnvoll nutze und da irgendwie mehr Frauen mitreiße, sozusagen.
Mehr Frauen in die Sichtbarkeit
bringen. Ganz genau.
Bringen möchtest.
Und da habe ich halt jetzt zum dritten Mal im Konzerthaus auf einer sehr großen, ehrwürdigen Bühne sehr viele verschiedene Künstlerinnen zusammengesammelt. Und es ist ein Charity-Konzert, das heißt, wir haben auch Spenden gesammelt für drei Projekte, die wiederum eben Frauen unterstützen sollen in ihrem manchmal mehr strugglenden Alltag. Und genau, das waren eigentlich gerade jetzt, also wenn ich so aufs letzte Jahr zurückschaue, bin ich schon sehr am Gas gestanden und es war schon mehr so Autobahnfahren die ganze Zeit. Und jetzt bin ich gerade aufs Radl umgestiegen und jetzt tue ich so wieder so, seit zwei Wochen habe ich das Gefühl, ich mache gar nichts, was natürlich nicht stimmt, aber wenn man so lange in so einem Tunnel drinnen ist, ist der Weg zurück in einen ganz normalen Arbeitsalltag oder halt in ein bisschen ruhigeres Leben ist schon eine Herausforderung, stell ich fest.
Ja, das kennen wir so gut, dass man auf einmal das Gefühl hat, man tut ja gar nichts und trotzdem tut man eigentlich so viel, gell?
Ja, beziehungsweise es ist auch okay, wenn man jetzt ein Jahr lang sozusagen eigentlich doppelt gelebt hat für die Arbeit, dann ist es auch jetzt einmal okay, wenn man 2 Wochen nur fürs Privatleben lebt und einfach einmal nur, weiß ich nicht, den ganzen Tag spazieren geht. Es ist okay, aber tatsächlich finde ich, muss man sich das dann selber sehr liebevoll immer wieder sagen mit, nein, es ist okay, wenn du jetzt gerade ein bisschen unterm Radar fährst. So. Mhm. Ja.
Jetzt hören wir, dass du wirklich schon sehr, sehr erfolgreich bist, dass du sehr gefragt bist, dass dich die Menschen kennen, dass du deine Konzerthallen voll hast, dass du auf Tournee gehst, dass da richtig viel los ist.
Ja.
Ich denke, es war von Anfang an nicht gleich so.
Mhm.
Und wir hätten da gerne mal so ein bisschen reingehört, wie das Ganze gestartet hat, wo du gestartet hast, wo die Gesangskarriere angefangen hat, wie das in der Kindheit war. Nimm uns mal ein bisschen mit.
Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es war jedenfalls viel mehr eine Achterbahnfahrt und es war sehr viel länger überhaupt nicht klar, ob es das, was man jetzt als Karriere bezeichnet, jemals geben wird. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir genau dieses Narrativ immer wieder auch besprechen, speziell wir Frauen, dass es niemals ein geradliniger Weg ist und dass es nicht so ein Schritt nach dem anderen und es ist alles klar, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit ein Herausfinden, wer bin ich denn als Nächster? Und also ich gehe ganz zurück und sage einmal, Musik war so das wichtigste und allererste Hobby. Also so, ich kann mich erinnern, dass ich als 3-Jährige schon, meine Eltern haben so eine Bontempi-Orgel gehabt und auf der habe ich halt dann einfach, da war irgendwie klar, okay, wenn man die Regina dort hinsitzt, dann ist einmal eine Stunde Ruhe, dann tut es halt irgendwie klimpern, aber so, also irgendwie, dass Musik so ein heilsamer Ort für mich ist oder einfach so, wo die Zeit stillsteht und wo einfach das Leben irgendwie magisch besonders ist, das war mir, glaube ich, wirklich schon klar, nur bevor ich, glaube ich, logisch denken habe können. So. Und dem bin ich halt einfach weiter gefolgt, relativ spontan mit, weiß ich nicht, wir haben so eine große Verwandtschaftsband gehabt, wo wir halt dann so Jugendmessen und solche Sachen und Jugendchor und also Musik war immer präsent.
Obwohl ja deine Familie nicht musisch jetzt, beruflich also musisch ist,
nicht,
ne?
Künstlerisch, genau. Nicht, also Musik als Hobby und halt so als Traditionsfeld, wo man irgendwie, das gehört halt dazu, so. Also meine Eltern sind, glaube ich, was diese Werte angeht, sehr traditionell und das war ihnen wichtig, dass jeder von uns Kinder Musikinstrument lernen kann in der Musikschule. Sie wollten uns da schon immer sehr fördern, aber halt eher so als Seelenort, dass man den halt hat. Und dann aber eben, wie ich dann so 16, 17 war und Richtung Matura und ich war eine sehr gute Schülerin zum Glück und bin da auch in der Schule sehr gefördert worden, aber wie es dann darum gegangen ist, was will man jetzt beruflich machen, war das eine große Herausforderung für meine Eltern, dass ich mich für so einen unsicheren Larifari-Weg entscheide. Mhm. Also da sind wir natürlich auch an viele Klischees gestoßen, wie man KünstlerInnen in der Außenwelt oder halt so vielleicht auch mehr am Land oder halt generell in einem anderen Milieu, welche Vorurteile und Anführungszeichen es da gibt. Also da war natürlich die Befürchtung schon, dass ich irgendwann unter der Brücke schlafe. oder ins Drogenmilieu abrutsche und halt alle diese, ich kann es auch nachvollziehen. Also die Geschichten, die man halt so auch über die Medien und die halt so in der Yellow Press dann stängern, ich verstehe schon, dass man sich das für seine Tochter nicht wünscht. Mhm, so. Aber genau, das ist ja nicht, das hat ja mit der Wirklichkeit in den seltensten Fällen so viel zu tun.
Hast du aber damals ja auch nicht wirklich beweisen können.
Ich habe es auch nicht gewusst. Also ehrlicherweise, ich habe auch nicht gewusst, auf welchen Beruf ich mich da einlasse. Also ich habe einfach gewusst, ich will, eben wenn die Frage war, was kann man gut und was kann man sich vorstellen, dass man jetzt 60 Jahre lang macht, dann war es für mich so, ja, am liebsten Musik. So. Und dann habe ich halt Aufnahmeprüfung gemacht für die Musikuni, weil ich mir gedacht habe, ja, den Beruf, den man ausüben will, den muss man dann studieren.
In Linz?
In Linz, genau. Habe dann die erste Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Also war dann die erste auf der Warteliste. Und habe dann relativ kurzfristig entschieden, dass ich halt dann stattdessen Sozialwirtschaft studiere, um dann festzustellen, dass ich wirklich nicht gemacht bin für einen normalen Beruf. Also das war, glaube ich, so eins der prägendsten Jahre in meinem Leben, weil es auch das Traurigste war, weil es mich irgendwie deprimiert hat mit dann irgendwie Buchhaltung studieren und so. Das war ziemlich ein Clash mit dem echten Leben und mit dem Erwachsenwerden. So. Und dann habe ich halt mich trotzdem nur mal aufgerafft und bin also über meine eigenen inneren Glaubenssätze drüber gestiegen und auch über dieses, dann bist du da mal gescheitert, mein Gott, dann probierst du es halt nur mal. Also nur weil was aufs erste Mal nicht funktioniert, Also das habe ich schon irgendwie lernen müssen.
Super nämlich für alle da draußen. Ja. Also selbst eine große gestandene Sängerin, Singer-Songwriterin, ja, ist es erst einmal nicht durch die Aufnahmeprüfung gekommen in der Musik-Uni. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
Ich bin mit allem, was mir wichtig ist, mindestens einmal gescheitert. Also im Beziehungsleben, im Berufsleben, in der Familie, überall rennt einmal was nicht so, wie man es sich eigentlich wünscht. Und ich glaube halt aber trotzdem daran, dass man den Horizont dadurch aber weitermachen muss und nicht enger, dass man nicht dann immer nur vorsichtiger wird und sich nur weniger traut. Nein, im Gegenteil, du musst dich immer mehr trauen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass du was draus lernst und dann was richtig machst, erhöhst.
So. Und wie bist du dann nochmal angegangen?
Na, ich habe im zweiten Mal, also da war ich halt dann 19, weiß ich nur, dass ich es niemand mehr erzählt habe, weil das war eigentlich so mein größerer Schmerz, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe Musik studieren und was machst du? So, ja, Jus und Pharmazie und ja, ich mache Musik. Und dann triffst deine Studien oder halt deine Schulkolleginnen 3 Wochen später zum ersten Pseudoklassentreffen und ja, was machst du jetzt? Ja, Sozialwirtschaft.
ja, das kann ich
verstehen. Also es war einfach so ein innerer Schmerz, dass ich mir dann gedacht habe, also das wollte ich mir nicht mehr antun. Das ist halt auch so ein öffentliches Leiden oder sie quasi so öffentlich scheitern und zur Schau stellen, dass man nicht gut genug ist, was nicht stimmt. Aber genau, beim zweiten Mal habe ich dann niemandem mehr davon erzählt, nicht einmal meine Eltern. Und habe mir dann einfach gedacht, ich probiere es nur mehr so, nur für mich. Und wenn es dann beim zweiten Mal auch nicht ist, dann ist es vielleicht nicht. Oder, aber ich habe in dem Jahr eigentlich, ich bin dann manchmal auch so ein radikaler Lichtschalter-Mensch, ich bin dann entweder on oder off. Und habe mir dann gedacht, okay, wenn ich nicht Musik studieren darf, dann mache ich keine Musik mehr. So, und dann habe ich einfach monatelang nicht gesungen, nicht gespielt. Das war einfach dumm.
Und du hast vorhin erwähnt, das war ein schwieriges Jahr.
Es war extrem schwer. Und eigentlich erst, wie ich mir dann wieder erlaubt habe zu sagen, ja, dann ist halt Musik mein Hobby. Das ist ja trotzdem ein Teil von mir. Also nur weil ich die Bestätigung von außen nicht gekriegt habe, heißt das ja nicht, dass das nicht in mir drinnen wichtig und richtig sein darf, so. Und da ist dann auch wieder besser gegangen, da ist dann wieder heller geworden in mir und genau. Und aus dem Gefühl heraus, dass mir Musik halt aber so wichtig ist und dass es mir so gut tut, habe ich mich dann eben entschieden, dass ich nur mal die Aufnahmeprüfung mache. Da habe ich es dann geschafft. Und dann habe ich Musik studiert und bin quasi, das war meine Eltern sehr wichtig, bin jetzt ausgebildete Gesangspädagogin, also dass ich trotzdem das Lehrerin bin.
Ja, genau, weil ich kenne diesen Aspekt. Meine Eltern wollten einmal, dass ich unbedingt einen ganz einen sicheren Beruf erlerne. Sie sind ganz wichtig gewesen. Ich bin auch ausgebildete Pädagogin, also ich habe auf Lehramt studiert, habe aber jetzt auch ganz was anderes gemacht, aber ich verstehe den Zugang von den Eltern natürlich. Ja. Also, und das wäre auch eine Frage jetzt gewesen, wie du da jetzt erzählt hast, ob deine Eltern dich nicht zur Musiklehrerin machen wollten, weil das ist ja ganz klar, das möchte man ja irgendwie.
Ja, und ich verstehe es auch, weil das kann man nur ein bisschen besser angreifen. Das kann man sich als jemand, der mit einem Kunstberuf und auch mit Selbstständigkeit, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also das sind einfach so viele Layers oder Ebenen von kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie dann so ein Leben gestaltet. Und das ist so fremd, dass man natürlich das bisschen, was man greifen kann, an, ja, das kann ich mir vorstellen, eine Lehrerin kenne ich, dass man sich das dann für die eigene Tochter wünscht, einfach weil der Weg im eigenen Kopf dann leichter ist.
So. Du, und wann ist es für deine Eltern real geworden, dass das doch passt, dass das in Ordnung ist, dass du deinen Weg gehst?
Ich glaube, also für meine Eltern, die haben mich immer extrem liebevoll unterstützt und mir halt einfach das ermöglicht. Die haben mich zu jeder Probe geführt und irgendwie zu jedem Konzert und haben selber Flyer austeilt. Und also die waren wirklich, das verstehe ich jetzt erst im Öderwerden, wie groß das Investment meiner Eltern da eigentlich war.
Deine größten Fans.
Ja, das sind sie bis heute und das ist schön. Ich glaube, wo sie alle dann ein bisschen entspannt haben, inklusive mir, das war 2011, glaube ich. Also da war ich so 3-4 Jahre selbstständig. Da war ich dann Sängerin bei Dancing Stars. Und das ist dann was, mit dem Kindern alle irgendwie was anfangen. Das kennen sie aus dem Fernsehen und das macht die Regina jetzt. Und da war die Oma dann, ich habe die im Fernsehen gesehen. Und wenn dann alle irgendwie eine Idee davon haben, was das eigentlich ist, was ich da mache, dann waren alle so, aha, okay, du bist auf einem guten Weg. Genau, aber es war halt dann trotzdem, das war trotzdem nur 6 Jahre vor meinem Durchbruch unter Anführungszeichen als Ina Regen und selbst von da an war es nur kompliziert. Also es war trotzdem einerseits eben, ich war dann Lehrerin, also ich habe 2 Tage die Woche unterrichtet. Das hat so mehr oder weniger meine Fixkosten gedeckt, aber es war finanziell, habe ich eigentlich das Gefühl, ab meinem 18. Lebensjahr, wo ich mich quasi selbst versorgen habe müssen, immer oder bis zu meinem 30er war das mindestens prekär. Also es war immer so, geht es ja aus, geht es sich nicht aus, Urlaub machen war sowieso nicht drin, das habe ich mir einfach nicht leisten können. Mhm. Und ich verstehe schon, dass sich mein Umfeld irgendwie ein leichtes Leben für mich gewünscht hätte. So einfach eins in, nicht im Luxus, aber halt zumindest in einer Fülle. Und das war es halt nicht.
Aber trotzdem hast du deinen Herzenswunsch gelebt und hast dann halt deshalb das andere zurückgesteckt, genau, oder?
Genau, also mein Herz war halt so voll, dass mir immer ein bisschen wurscht war, wenn mein Geldtaschen oder mein Konto nicht voll war. Ja, also eben so eine wirtschaftliche Realität habe ich, und ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus diesem künstlerisch-kindlichen Zugang ins Leben. Das war mir einfach weit nicht so wichtig, wie es für andere Menschen halt schon wichtig ist. Mhm. Und auch diese Form von Sicherheit im Außen und vielleicht auch Status in dem Sinn, das hat für mich alles nicht so eine Bedeutung gehabt, weil mein Herz so voll war. Mhm. Und weil es meiner Gefühlslage, eben weil ich wahrscheinlich in dem einen Schirchenjahr gelernt habe, das bedeutet mir alles nichts, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Also wenn mein Herz traurig ist, ist das Leben immer grau. Mhm. Und wenn mein Herz voll ist, dann ist selbst in einem, und eben wenn man in Wien lebt, weiß man das, da ist der Winter sehr lang und sehr grau und sehr kalt und windig. Aber die Musik macht mir trotzdem immer einen Frühling und das ist okay. Mhm. Und ist ich glaube, dadurch, dass ich das in diesem ersten Scheiterjahr irgendwie begriffen habe, und das ist aber eine Lektion, die ich immer wieder lerne, aus dem nehme ich halt dann auch die Kraft, dass ich halt den Struggle im Außen mit, wie schaut meine wirtschaftliche Realität aus, und auch jetzt, das ist immer noch nicht klar. Also man muss halt trotzdem, ich muss auch erst lernen, dass ich Unternehmerin bin. So. Mhm. Genau, aber das habe ich jetzt die letzten paar Jahre so langsam in meine Realität einlassen.
Du, und wie integrierst du das? Du hast vorhin gesagt, die Regina, ja, von zu Hause, und dann wir kennen dich als die Ina. Ja. Ja. Wann bist du Regina und wann bist du Ina, oder ist das eh schon eins für dich?
Also für die Öffentlichkeit bin ich sehr gern die Ina und die Ina Regen, weil das ist das, mit dem man mich kennt. Also ich finde es dann irritierend, aber ich verstehe es natürlich auch, dass die Irritation wechselseitig ist, wenn Menschen dann mich mit Regina ansprechen, obwohl sie es mich privat nicht kennen. So.
Okay. Also ist für dich was sehr Persönliches dann?
Ja, total. Mhm. Also mein engster Freundeskreis und meine Familie, für die bin ich die Regina, und in mir drinnen bin ich auch die Regina. Also es gibt natürlich einen ganz privaten Bereich, der gehört nur mir und meinem engsten Umfeld. Und denen gehört die Regina. So. Und mein Wirkungsraum und meine öffentliche Identität ist die Ina Regen. Und es wäre irritierend, wenn meine Mama plötzlich Ina zu mir sagt. Und es ist genauso irritierend, wenn Fans, die mich zum ersten Mal sehen, Regina zu mir sagen. Also so.
Und wie ist der Name entstanden? Da bin ich jetzt neugierig.
Naja, Regina, Ina Regen. Also wenn du das Ende des Namens an den Anfang setzt.
Das okay, ist sehr cool.
Ja.
Braucht jeder Künstler einen Künstlernamen?
Ich glaube nicht. Mir war es wichtig. Also ich war eben, vielleicht dann kann ich da anschließen an, wie ist die Karriere entstanden. Eben, ich war dann sehr lang als Background-Sängerin oder halt als Instrumentalistin mit dem Instrument Stimme in sehr vielen anderen Projekten engagiert und war mit dem auch eigentlich sehr erfolgreich. In dem Sinne, ich war beim Song Contest als Background-Sängerin, ich war auf Konzertreise in Südafrika und in Norwegen.
Mit sehr namenhaften Künstlern nehme ich auch, gell?
Genau, also ich war die Regina Mallinger, die ist ja mein bürgerlicher Name ist, die hat das schon recht gut gemacht und war in dem schon recht solide, aber das, was an dem Namen halt dran gehängt ist, war, ich bin ausführend in der Vision, in der künstlerischen Idee von wem anderen. Und mir war dann irgendwie klar, wenn ich dann mein eigenes mache, also meine eigene künstlerische Identität und so mein Innen nach außen bringe, dann braucht es einen anderen Namen. Und also das war so ein ganz, ich habe irgendwie so eine Sehnsucht gehabt nach einer Zäsur, weil eben es gab dann ein zweites intensiv schwieriges Jahr, war eben so nach meinem 30er, wo ich eben gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich am Papier alles erreicht, was man so erreichen kann. Also ich bin jetzt eine gefragte Sängerin und ich bin im Katalog von jeder Plattenfirma, wenn die eine Background-Sängerin brauchen, rufen sie mich an und so. Also eigentlich de facto kann man sagen, ich hätte es geschafft. Aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen leer. Es war nicht nachhaltig, es hat mich nicht, eben mein Herz war nicht voll. So. Mhm. Und dann war noch privat viel schwierig mit Trennung, extrem nahestehende Person ist an Krebs erkrankt und verstorben. Also da war irgendwie, das war so ein Horrorjahr, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn man sich eh an nichts festhalten kann im Außen, dann kann ich gleich ins volle Risiko gehen, und habe mich von meiner pädagogischen Stelle karenzieren lassen und habe mir gedacht, okay, ich schaue jetzt ein Jahr, was eigentlich passiert, wenn ich selber aus mir heraus Musik und Kunst schöpfe. Mhm. Und habe mir halt wirklich ein Jahr eine Deadline gesetzt, und dann ist dieses Jahr langsam abgelaufen und es ist nichts passiert. Also schon, ich habe Lieder geschrieben, aber so der große, oh mein Gott, jetzt ist der Durchbruch da, das war nicht. Und die Verabredung, die ich halt mit mir gehabt habe, so wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal bin ich so ein bisschen radikal in meinen Strukturen, war halt dann, ja, aber wenn es dann nicht ist, dann muss man auch einsägen, dass man diesen Ich-bin-Künstlerin-Traum, den muss man dann auf Zeiten legen. Dann stimmt's nicht. So, dann ist diese Hypothese nicht aufgegangen. Und genau in diesem Schmerz von, boah, vielleicht bin ich doch nicht so gut, wie ich mir gedacht habe, oder auch, vielleicht bin ich nicht so ein kreativer Mensch, sondern mehr so ein ausführender Mensch. Also das hat viel mit meiner Identität gemacht. Aus diesem Schmerz heraus habe ich dann wie ein Kind geschrieben. Also das ist eigentlich, wie ein Kind ist die Verarbeitung von diesem Prozess oder eigentlich dieses Dilemma von, wie geht denn das mit dem Leben? So. Und meine große Überraschung war, dass die Sprache, für die sie eben offensichtlich meine innere Künstlerin entschieden hat, Dialekt war. Das hätte ich mir rational und im Kopf niemals überlegt. Ich wollte eigentlich, ich habe das Jahr begonnen mit, ich mache ein englischsprachiges Projekt und das ist so Pop-Rock. Mhm. Das ist hart drauf und laut und pink. So. Mhm, das war meine Fantasie. Und in diesem einjährigen Prozess habe ich dann gemerkt, nein, aber eigentlich Texte sind mir viel wichtiger als Musik fast. Darf man nicht laut sagen, habe ich gesagt. mir ist Text so wichtig, ich will, dass man das versteht, also schreibe ich auf Deutsch. Und dann habe ich aber fest, also und ja, das war halt irgendwie, dann war das Jahr abgelaufen und ich habe offensichtlich noch nicht gefunden, wer ich sein will in der Kunst und war dann irgendwie eben frustriert und habe es irgendwie sein lassen. Und aus diesem, ich muss jetzt Abschied nehmen von diesem Traum, habe ich wie ein Kind geschrieben.
Mhm. Ich würde da kurz einhaken. Unbedingt. Du hast gesagt, Texte sind dir ganz wichtig. Mhm. Du hast einen eigenen Podcast, Rotweinplausch. Magst du von dem ein bisschen erzählen?
Voll. Das gehört auch so in dieses eine Jahr, in dieses, nennen wir es mal Orientierungsjahr. Da habe ich einen Menschen kennengelernt, der mittlerweile einen extrem großen Stellenwert in meinem Leben hat. Das ist der Martin Mucher. Der ist Philosoph und hat zusätzlich Theologie und Geschichte studiert. Und wir haben miteinander oder gemeinsam so eine Workshop-Reihe gelehrt und haben uns dort als Lehrende kennengelernt und uns dann einmal einen Sommerabend lang bei Rotwein betrunken. Und übers Leben philosophiert, also es ist halt so passiert, wie diese Abende halt so passieren. Und er hat mir am Ende dieses Abends, wo ich halt auch so ein bisschen erzählt habe, wo ich eben, dass ich so orientierungslos bin und so suche nach, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich machen will, hat er dann gesagt, also möchtest du lernen, wie man lebt. Und der Satz hat mich so begleitet, dass erstens auf meinem zweiten Album gibt es einen Song, der so heißt. Und mittlerweile weiß ich, dass ich aus diesen Gesprächen und auch, dass mir so philosophische Überlegungen, die sie Menschen Jahrhunderte vor uns schon gemacht haben, ja. Betrachtungen von, warum sind wir eigentlich Menschen, was macht uns aus, welche Herausforderungen gibt's in den unterschiedlichen Epochen und was davon bleibt eigentlich immer gleich, dass mich das einfach wahnsinnig interessiert. Also, dass Philosophie ein Hobby von mir ist und irgendwann eben in der Pandemie, wo uns, also speziell an mir oder uns als KünstlerInnen, so viel von unserer Realität genommen worden ist, vielleicht mehr als anderen, habe ich irgendwie, war das auch vielleicht so, okay, irgendwas muss man ja machen können. Und dann habe ich einen Podcast ins Leben gerufen, der zunächst so war, dass ich eine Woche lang mit einer anderen Person des öffentlichen Lebens über unsere Gemeinsamkeiten geredet habe. Also da waren dann so Künstlerinnen wie die Violetta Parisini, eine Liedermacherin, die ich sehr schätze. Die Marianne Ment war da, Julian Le Play. Also da waren auch ein paar Prominente bei mir im Wohnzimmer. Und immer dazwischen habe ich mit Martin Mucher, also eben mit dem Philosophen, so über Lebensdinge philosophiert. Und das haben wir jetzt 3 Staffeln lang gemacht. Also ich glaube, ich habe so an die 50 Folgen gemacht. Habe das alles selber gemacht, also selber aufgenommen, selber die Konzepte geschrieben und die Interviewrecherche gemacht und geschnitten und den ganzen Wahnsinn. Und dann wird halt irgendwann so eine Podcast-Folge dauert, halt dann nimmt halt 2 bis 3 Arbeitstage in Anspruch. Und jetzt, wo die Pandemie vorbei ist und ich wieder ein ganz normales Leben haben darf, merke ich, dass es mir ein bisschen schwerfällt, das nur zu integrieren. Jetzt pausiert der Podcast gerade.
Ah, ja, pausiert. Okay.
Genau.
Du verarbeitest ja nicht nur in deinem Podcast, sondern auch in deinen Texten deine Emotionen und deine Gefühle. Und ich höre immer wieder raus, dass du auch mal kritisch bist, ja, dass du dich auch traust, Dinge herauszusingen. Mhm. Ist es für dich leichter, das herauszusingen, wie auch zu sagen?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht…
Weil da sind ja mutige Statements mit dabei.
Das stimmt. Ja, also ich glaube, ich bin in meinem privaten Charakter ein extrem harmonisierender Typ. Also mir ist es wichtig, dass es alle gut geht und ich bin so ein bisschen eine People-Pleaserin, glaube ich. und bin wahrscheinlich auch als Frau nur mehr dazu erzogen, sozusagen mich so ein bisschen in die, wenn es für den Raum notwendig ist, dass sie alle wohlfühlen, dann nimmt man sie halt zurück. Und ich glaube, vielleicht ist es das, was ich als Kind schon erfasst habe, ohne dass ich das rational denken konnte, dass man in der Musik, muss man sich nicht zurücknehmen. Mhm. Da ist alles okay. Da darf man traurig sein, da darf man weinen, da darf man wütend sein, da darf man eben eine Meinung haben. Und das kann auch mal unpopulär sein. Aber da ist alles erlaubt. Und ich glaube, ich versuche oder ich kämpfe auch in mir hart, dass ich mir das immer wieder erlaube. Mhm. Dass man in der Musik alles einmal laut sagen darf und dass man mal alles denken darf und dass auch Musik ist dann doch irgendwie auch eine Art von flüchtigem Medium, nicht so wie schwarz auf weiß wohin geschrieben, sondern das ist im Moment, das ist ein viel prozesshafteres Denken als eben vielleicht die Philosophie oder die Wissenschaft, das muss irgendwie ein ergebnishafteres Denken sein. Mhm. Und Musik begleitet dann einfach so im eigenen Werden und da geht es viel mehr ums konstante Werden als ums konstante Sein. Und deswegen, glaube ich, fällt mir das in der Musik leichter, aber genau, für das muss ich kämpfen, auch in mir, dass ich mir das erlaube, dass ich Dinge, die eben unpopulär sind oder die anstrengend sind zum drüber nachdenken, dass ich die trotzdem da sein lasse in meiner Betrachtung.
Jetzt kennen wir deine Texte und deine Lieder, aber einige Hörerinnen werden die vielleicht nicht so gut kennen. Magst du uns ein Beispiel nennen für Botschaften oder Texte und was du da für Gefühle auslösen möchtest bei deinen HörerInnen?
Also ich glaube, ich habe auf jedem meiner Alben sowas wie ein politisches Lied, am zweiten am meisten, glaube ich, also auf Rot, da ist es sehr intensiv um die Frage gegangen, was bedeutet es, Mensch zu sein, auch wir als Menschheit, da gibt es ein Lied drauf, das heißt Rot, da geht es schon ein bisschen um quasi die Flüchtlingsthematik, also ich war mit 2015 auf meiner ersten Demo, also da war ich eben Anfang 30 und da war ich schon in Wien und habe auch irgendwie das erste Mal verstanden, dass man Demokratie tatsächlich erleben muss, dass das nicht nur was ist, wo man als Empfänger am anderen Ende sitzt und halt einfach bekommt, was die da oben für uns entscheiden, sondern dass es eigentlich auch da wieder eine Waagschale braucht aus eben nicht die da oben, sondern die neben uns, die kümmern sich um das, was wir von einer verlangen, so, also dass man Demokratie auch gestalten kann. Und genau, also da in dieser Demonstration, und da ist es natürlich um Menschenrechte gegangen und auch um, wie gehen wir mit geflüchteten Personen um, wie gehen wir mit Migration um, wie gestalten wir Gesellschaft. Und das hat mich extrem geprägt. Also einfach auch eben, ich bin am Land aufgewachsen, da habe ich das auch gar nicht so mitgekriegt. Also ja, die in Wien machen irgendwas, aber ich habe schon Schulkolleginnen gehabt, die sind als Teenager schon mit dem Zug zu wichtigen Demos gefahren. Damals gegen die Studiengebühren werden erhoben und so. Und ich habe das irgendwie so fast extravagant gefunden und habe erst relativ spät, eben dann, da war ich schon 30, da war ich am Papier schon längst erwachsen, schon fast mein halbes Leben erwachsen so, habe ich da erst verstanden, na Moment einmal, das betrifft mich genauso. Also wenn ich mich nicht für was aufstehe, traue, dann liege ich für was flach. So. Und genau, und das versuche ich halt irgendwie auch konsequent weiterzuleben und dass ich halt eben nicht wegschaue, dass ich auch eben nicht, ich habe so das Gefühl, ich schaue manchmal zum Beispiel in der U-Bahn, wenn dann gerade so diese Heute-Magazine, diese Gratiszeitungen und so, wenn die Leute so Schlagzeilen lesen und so, und dann gibt es die einzige Reaktion, die das irgendwie hervorruft, ist ein Kopfschütteln und dann geht man wieder weiter in den Tag oder halt jetzt ist es Instagram und so. Aber ich versuche, was kommt nach dem Kopfschütteln? Wie müssen wir alle oder wie muss ich leben, damit das auch irgendwie sich verändern kann? Also, dass man nicht nur auf dem Ende der Perspektive ist, wo man sich drüber aufregt oder wo man sich vielleicht auch drüber gefreut, wenn dann irgendwas entschieden worden ist, wovon man selber profitiert, sondern okay, was brauchen wir als Gesamtheit, als Miteinander? Und ich habe schon das Gefühl, dass so in den letzten Jahren so die Mitte von allen Dingen sehr stark verloren gegangen ist. Vielleicht auch speziell durch Social Media, dass es entweder du likest etwas oder du bist im Shitstorm und dazwischen haben wir irgendwie nichts. Und das alles, also diese Gedanken versuche ich wieder in meiner Musik zu festzuhalten. Und eben, ja, ich habe auf meinem zweiten Album auch einen Song über Feminismus geschrieben und ja, das zieht sich irgendwie durch. So, wie kann ich glücklich mit mir selber sein und was ist der Beitrag, den ich in die Menschheit eine gib? Und ich glaube, das hält sich irgendwie die Waage.
Es sind jetzt ganz viele Themen angesprochen,
Wahnsinn,
wo man noch reinfragen möchte. Ja. Also ich beginne mal, Caro,
ja,
wenn das
fangen wir mal an.
Du bist ja bekannt dafür, dass du öffentlich, du hast es eh gesagt, dass du ja leidenschaftlich für die Verteidigung der Demokratie einstehst. Du hast im Jänner auch, du hast gesungen bei einer Kundgebung in Wien, bei einer großen. Warum ist es jetzt, genau jetzt, so wichtig, dass wir uns diese wirklich riesige, also die größte Errungenschaft eigentlich, die es gibt für eine Gesellschaft, warum wir uns die wirklich, warum wir die mit Samthandschuhen ja, angreifen müssen, warum wir schauen müssen, dass das wirklich funktioniert und bleibt?
Die Demokratie ist sicher keine perfekte Gesellschaftsform oder politische Form, aber es ist die beste, die wir haben. Und das ist, glaube ich, so mein Zugang, sie lebt von dem, was wir damit machen. Und ja, die Demokratie hat dort oder da oder auch unsere Gesetze und die Art und Weise, wie wir gerade das Leben leben, das hat Lücken und da gibt's Ungerechtigkeiten, das sehe ich auch. Also da darf man schon hinschauen. Ich bin jetzt keine, die sagt, oh mein Gott, die große Demokratie, sie ist perfekt. Aber sie ist das Beste, was wir haben und sie ist nur so gut, wie wir selber damit umgehen. Und das ist, glaube ich, so meine Botschaft. Und wenn ich mir eben anschaue, was sind die Alternativen, also speziell die Alternativen, die uns dann so laut und so hetzerisch vorgeschlagen werden, Diktatur ist keine bessere Alternative für mich. Nein. Und oder eben die diversen Systeme, die wir vor 100 Jahren zurückgelassen haben, dort sie jetzt wieder hinsehnen, das geht einfach nicht gut aus. Und das ist so, das finde ich so ein bisschen fahrlässig, weil die Geschichte sagt es uns, aber offensichtlich haben wir es nicht vollinhaltlich geschafft, daraus zu lernen. Ich habe schon das Gefühl, also ich habe mich sehr viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt und auch mit unserem Anteil als Bevölkerung. Also da nehme ich auch meine Großeltern, ich war nicht auf der Welt, aber da nehme ich uns alle nicht aus. Und ich finde eben genau dieses Jetzt, in dem wir da leben, ich habe mich das schon oft gefragt, wie hätte ich mich damals verhalten? Und das können wir jetzt beweisen. Weil eigentlich quasi so die Zwischenkriegszeit von damals hat so viele absurde Parallelen zu heute, dass wenn wir jetzt nicht vorsichtig sind und wenn wir jetzt nicht rechtzeitig sagen, na Moment einmal, es muss ein Miteinander geben, dann wird es ein Gegeneinander. Mhm. Wurscht, wer die anderen sind, aber dann sind die anderen gegen die anderen. Und zu irgendeiner Gruppe gehört man dann selber auch und dann gibt's Krieg. Und ich glaube, der einzige Weg, wie wir das vermeiden, im Großen und im Kleinen ist, wenn wir eben uns immer wieder die Hand ausstrecken und sagen, hey, wir müssen es miteinander schaffen. Das heißt nicht, dass wir nicht Probleme haben. Wir haben viele Probleme als Gesellschaft und die haben sich in den letzten Jahren verstärkt. Aber ich glaube, so ein Rückschritt und so eine falsche Sehnsucht nach früher, war alles besser, das ist tückisch und einfach zu leicht. Das ist zu einfach gedacht.
Was kann jeder Einzelne dafür tun, dass wir die Demokratie wahren können?
Ich glaube sehr an diesen Grundsatz von im Großen wie im Kleinen. Und ich glaube, wenn man im Kleinen, nämlich, weiß ich nicht, im Streit mit dem Nachbarn oder auch in der eigenen Familie, gibt es wahrscheinlich auch wen, der politisch eine andere Position hat als man selbst oder halt andere Werte hat. Am Ende sind ja politische Ideen nichts anderes als ein Wertesystem. Und da geht es bei uns genauso um Glauben und um Religion und um eben Werte und was steht wem zu. Da geht es dann um Neid und da geht es um Belohnung und um Leistung. Das sind ja alles, das spricht ja für ein Wertesystem. Und wenn man im Kleinen, sprich mit den Menschen, die wir persönlich kennen, wo wir wissen, hat der ein Haustier oder nicht, lebt die Mama nur oder nicht, welche Krankheiten hat wer, also wo wir persönlich betroffen sind, wenn wir es mit denen nicht schaffen, dass wir uns immer wieder auf einen Konsens einigen und selbst wenn der Konsens ist, agree to disagree. Okay, wir sind uns nicht einig und das geht auch. Also wenn wir es im Kleinen nicht zulassen können, dass wir viele Ebenen von richtig und falsch gleichzeitig halten können, wie soll die Demokratie und ein Land mit 10 Millionen Leuten oder ein Europa mit weiß ich nicht wie viele verschiedenen Mitgliedstaaten und eine Welt mit noch viel mehr verschiedenen Ideen von Kultur, wie soll das gehen?
Und ich würde sagen, das fängt ja noch viel früher an. Erst einmal in dir selber, mit dir selber einig. Absolut. Werden, bevor du mit dem Nachbar einig bist.
Ja, genau. Familie, das sind wir ja Familie oft. Ist ein Riesenpunkt.
Ja. Also und aber auch in der einzelnen Person. Ja, diese Uneinigkeit mit sich selber, mit sich selber unrund sein und das dann wieder auf andere projizieren. Voll. Wir kennen das. Ja,
ja voll. Auf jeden Fall. Also wenn man es nicht mit sich selbst schafft, da gebe ich wieder recht, es hat wahrscheinlich mehrere Stufen. Also und es ist eben kein Drei-Punkte-System, so fang da an, dann ist der nächste Schritt der, sondern das Leben ist einfach so chaotisch. Das Leben und die Natur, wenn man sich das anschaut, also vom Urknall bis zum Frühling, das ist ja alles eigentlich eine Riesensauerei, die extrem schön ist. So.
Geil gesagt.
Oder? Und wenn man das irgendwie einfach mal als Wahrheit anerkennen kann, dass das Leben nicht eine Matrix ist, die sich einrastern lässt oder ein 10-Punkte-Plan und 10-Punkte-Plan zum Glück, sondern dass das alles gleichzeitig im Chaos wunderschön ist, das entspannt dann schon mal. Und eben, dass man in sich selbst so einen großen Urknall hat, immer wieder, der chaotisch, aber extrem schön ist.
Dass wir immer mutig wieder aufstehen dürfen.
Genau, voll. Und dass wir niemals fertig sind. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein Frust, dass es niemals, wir erreichen nicht den Zustand, in dem immer alles sauber ist. So.
Ja, und das Scheitern eigentlich erwachsen ist. Also das ist immer das, was ich mag den Begriff Scheitern nicht so gern, weil ich sehe immer, wenn wer das ausspricht, sehe ich dann das, was nachher gekommen ist, und das war nur viel besser. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz ein wesentlicher Punkt. Aber Caro, ich glaube, wir müssen uns jetzt einmal beruhigen. Wir sind komplett von unserem Konzept abgewichen.
Wir wollten noch über Sichtbarkeit reden. Ja. Hallo.
Aber eine Frage muss ich noch schnell stellen. Ja. Und wir haben nämlich die Feministin angesprochen. Du hast sie gerade angesprochen. Du sagst, du bist eine öffentliche Feministin. Ja. Und ich weiß, dass dieser Begriff für Menschen, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, total zwiespältig ist, weil es da oft falsche Meinungen gibt.
Richtig.
Jetzt hätte ich gerne mal von dir gehört, was ist eine Feministin für dich, was macht sie aus und wieso ist es dir so wichtig? Weil wir finden es auch wichtig und deswegen möchten wir das Thema noch mit reinbringen.
Also für mich ist Feminismus Humanismus, also eine Menschenrechtsbewegung, die von Frauen initiiert wurde und deswegen Feminismus heißt. Mhm. Aber die Idee von Feminismus ist nicht, dass wir wir sagen, das Patriarchat zerschlagen, also das Patriarchat ist das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, das momentan und schon sehr lange und für viele unserer Ahninnen das Männlichsein begünstigt hat und als das ist der richtige Mensch und die Frau ist so der Mensch der zweiten Klasse oder halt, die darf die Rahmenarbeit rundherum halten. Mhm. Und meine Idee ist halt Gleichberechtigung im Sinne von einem gesunden Miteinander und dass man auch diese Abwertung von was ist männlich und was ist weiblich und dann sind wir so ein bisschen gegeneinander, sondern auch da bin ich wieder bei, ich glaube, jeder Mensch trägt männliche und weibliche im Stereotyp, in der Zuschreibung Eigenschaften in sich und wenn man das in sich selber beides gleichberechtigt leben kann, kann man es auch mit dem anderen gleichberechtigt leben. Genau, und ich finde halt, wenn wir uns das Gesellschaftssystem anschauen, in dem wir gerade leben, dann gibt es da sehr viele Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten und ich will jetzt nicht, dass wir alle gleich sind, also ich bin gerne Frau, aber ich will, dass ich die gleichen Möglichkeiten habe, die gleichen Chancen habe, dass ich, wenn ich auf meine Zukunft schaue, eine gleiche Fantasie haben kann von mir wird's gut gehen. Und die Statistik und die Wissenschaft sagt einfach, das ist nicht gesichert. Jede dritte Frau nach der Pension ist einfach massiv armutsgefährdet. Ja. Also im Sinne von, eine Frau kann sie ihr Älterwerden nicht leisten. Ihre wirtschaftliche Sicherheit ist nicht gegeben. Die landet vielleicht irgendwann unter der Brücke. So. Und ich finde, und dafür aber, dass Frauen eben den Großteil der Care-Arbeit machen, die Kindererziehung machen, dass da so viel, auch Mental Load, die ganze, wie organisieren wir unser Leben im Privaten, im Kleineren, das sind eigentlich so viel. Es ist so viel Energie, die Frauen in die Gesellschaft einbringen, im Kleinen von Vereinsorganisation, Familie, die Großeltern betreuen. Ich sehe es ja bei meiner Mama und ich sehe es in meinem Umfeld, wie viel da als selbstverständlich an Ressourcen von Frauen in die Gesellschaft und in unsere Gemeinschaft
und
einfließen.
Und dann sind sie im Alter nicht genügend abgesichert.
Ganz genau. Mhm. Und halt, ich merke es ja auch in meinem Berufsleben, wie viele gläserne Decken und strukturelle Ungerechtigkeiten es da gibt, über die sich keiner so richtig Gedanken machen will. Und die Menschen, die sich darüber Gedanken machen, eben weil sie an dem Ende der Benachteiligung sind, sind die Frauen. Deswegen heißt diese Bewegung halt Feminismus. Mhm. Aber ich glaube, die Idee
provokante Frage, ist es gegen die Männer?
Nein, es ist gegen die... Es ist gegen die Privilegien der Männer. Mhm. Im Sinne von, also Privilegien ist ja etwas, für das du nichts getan hast und es ist ein riesengroßer Startvorteil im Leben. Mhm. Und das muss man ausgleichen.
Und wir sagen halt immer, die Entwicklung, die geht nur gemeinsam mit den Männern.
Ja, die geht nur gemeinsam und das wäre jetzt eben auch meine Frage gewesen, wie holen wir die Männer besser und mehr ins Boot, weil das ist wirklich was die Caro und die total vorantreiben möchten. Wir möchten auch beim Festival und so weiter und dann wir möchten mehr Männer auf den Bühnen, auch die, was sie wirklich dafür einsetzen, für das Thema Gleichstellung. Mhm. Aber jetzt einmal auch provokant formuliert, ja, wenn es eigentlich für mich nur Vorteile hat, warum sollte ich das eigentlich dann machen, dass ich mich für wen einsetze?
Ja, also ich glaube, der Gedanke ist auch da, wenn es für mich nur Vorteile hat, also Privilegien im alten System, also Privilegien im Patriarchat. Aber wir sehen trotzdem, sehr viel mehr Männer begehen Selbstmord als Frauen. Also Männer leiden unter dem Patriarchat auch. Männer dürfen nicht öffentlich weinen, Männer dürfen nicht.
Das ist ja spannend. Du führst, weil ich kenne die Statistik, Selbstmordrate von Männern, vor allem wenn sie dann älter sind. Und du führst es auf das zurück. Das finde ich sehr
Männer
spannend.
Männer dürfen öffentlich eigentlich nicht über Gefühle reden. Und okay.
Männer werden schon so erzogen, hart
ganz
zu sein.
Genau.
Ja.
Also man nimmt Männern genauso ihr Menschsein weg, weil das Patriarchat einer sagt, du musst so sein, dann machst du es richtig, dann kriegst du auch die Privilegien. Mhm. Aber wenn du ein ganzer Mensch sein willst, wenn du wirklich die Erfahrung Menschsein machen willst übers Leben hinweg, dann wirst du einen großen Preis dafür zahlen.
Und da gehört nämlich jede Palette der Emotionen dazu, ne?
Ganz genau. Männer gehen sehr viel seltener zum Arzt. Männer haben dementsprechend sehr viel später diverse Diagnosen von, eben weil sie sich nicht so gut um sich kümmern und so weiter.
Also setzen sich wahrscheinlich auch weniger mit sich selber auseinander wie wir, ne?
Absolut.
Ja, und wenn man die Care-Arbeit eben, die haben wir eh schon angesprochen, wenn man die jetzt ins Auge fasst, das ist ja trotzdem, es entgeht ihnen ja einiges, wenn sie sich nicht um die Kinder kümmern, beziehungsweise es kommt ja, ich glaube auch wirklich, dass sehr schlechtes Gewissen haben, wenn sie sehen, die Frau zu Hause, die hat das selber studiert und jetzt ist sie zu Hause und ich mache Karriere und keine Ahnung. Also ich glaube, dass das gar nicht so einfach
ist. Also für mich ist das Patriarchat kein System, wo ich sage, den Männern geht es nur besser. Ja. Das stimmt nicht. Männer zahlen einen hohen Preis für das, aber Frauen auch. Und über das müssen wir irgendwie reden.
Über die Rollenbilder, aber ganz auf das wollte ich jetzt hinaus, weil ich nicht so provokant gefragt habe, aber das glaube ich eben auch, dass sich viele Männer dessen noch nicht so bewusst sind. Die alten, tradierten Rollenbilder, eben, ja, der Papa war zu Hause, ich mache das jetzt auch so. Mhm. Aber im Endeffekt, es passt nicht mehr in die Gesellschaft, das passt dann nicht für das gesellschaftliche Weiterkommen.
Mhm. Du, Kathi, und es gibt auch viele Frauen, die sich dessen nicht bewusst sind. Ja. Und es ist auch wichtig, dass man das mal aufscheinen lässt.
Es sind genauso für Frauen gegen Feminismus wie Männer. Ja. Das muss man auch mal festhalten. Also.
Ja. Feminismus ist ja, da haben wir auch schon gesprochen, eigentlich nicht so ein sexy Begriff unter manchen Frauen und Männern sowieso nicht. Mhm. Wir haben uns auch die Frage gestellt. Mhm. Also,
aber es gehört drüber geredet.
Es gehört drüber
voll. Also es hat auch bei mir mein quasi eben mich öffentlich als Feministin outen, nicht einmal unsere Frauenministerin wie Feministin sein. Also ich meine, wie groß würde der Spagat eigentlich sein? Mhm. Und ich habe schon auch gemerkt, dass das in viel Leute so ein Störsignal verursacht hat mit, das ist die Ina Regen, die findet man so sympathisch und Madi singt das schöne Lied, die
aber
singt wie ein Kind. Aber dann ist es die mit den Haaren auf den Zähnen und kurze Haare hat es auch noch. Okay. Also, das hat in vielen eben so eine Differenz ausgelöst. Das kann man irgendwie nicht in eine Ebene bringen. Mhm. Und ich glaube, genau um das geht es mir aber in meinem Menschsein sowieso. Das Leben, da bin ich wieder, ist nicht geradlinig und nicht immer harmonisch. Es ist verstörend manchmal.
Und da ist es umso wichtiger und schöner, dass du als bekannte Person dieses Thema auch mit rausnimmst. Mhm. Ja? Es ist schön, wenn wir es alle mitnehmen, aber die Menschen, die schon eine starke Stimme, und jetzt sind wir endlich bei Sichtbarkeit.
Ja. Haben, 40 Minuten Thema. Später. Jetzt. Wie gesagt, wir sind heute komplett vom Konzept abgewichen. Wir starten eigentlich mit dem Sichtbarkeitssymbol, aber
Hast du ein Sichtbarkeitssymbol dabei?
Das ist das Mikrofon. Das ist das Mikrofon.
Nein, das machen wir jetzt ganz spontan. Genau, wir fragen immer dein Sichtbarkeitssymbol. Das heißt, das Symbol ist das, was für dich steht für deine Sichtbarkeit. Womit du es geschafft hast oder womit du arbeitest oder whatever das ist. Könnte natürlich ein Mikro sein, könnte was anderes sein.
Genau, bei der Caro war es der Fotoapparat, also die Kamera. Und bei mir war es eine Schreibfeder, weil ich eben Journalistin und PR. Beraterin.
Ich glaube, ich würde einfach mich als Person nehmen.
Das ist sehr cool. Du als eigenes
als
Symbol.
Ich als Mensch stehe fürs Menschsein und für mich ein und für jede Frau, die sich damit identifizieren will und für jeden Menschen, der sich damit identifizieren will. Also ich glaube, ich bin mein eigenes Symbol für meine Sichtbarkeit und dementsprechend glaube ich, jede Frau, die sich so wie so mit so einem Schwanenhals herausheben traut und sie nicht mehr duckt, ist ja ein Sichtbarkeitssymbol. Also, und wenn ich das dann übersetzen würde, wäre es vielleicht ein Leuchtturm.
Siehst du dich ganz bewusst auch als Vorbild?
Ich habe das zu integrieren gelernt, sagen wir es so. Ich habe mir am Anfang irgendwie dagegen gewehrt. Das ist eine große Verantwortung auch. Also eben, das ist ein bisschen plakativ, aber doch, es spürt sich im Nachhinein auf jeden Fall so an. Ich bin quasi über Nacht berühmt worden. Und das stimmt natürlich nicht, weil ich habe vorher schon die lange Vorgeschichte erzählt, aber plötzlich, für die Öffentlichkeit war es so, ich war ein Niemand und plötzlich bin ich die Ina Regen und renne im Radio und man kennt mein Gesicht und meinen Namen und viele Menschen haben eine Idee von dem, wer ich bin. Und in dieser Feedback-Schleife von das kommt ja zu mir zurück in E-Mails und im Fankontakt und auch in Hasskommentaren manchmal, habe ich irgendwie erkannt, okay, da gibt es eine große Wirksamkeit, die mir nicht klar war. Und die kann ich aber auch nicht wegleugnen. Also ich bin für Menschen ein Vorbild, ob ich das jetzt sein will oder nicht. Also das entscheiden ja die anderen. Und in dem Sinn, nachdem mir das oft nur rückgemeldet worden ist, integriere ich das jetzt in meine Wirklichkeit und kann auch gut damit leben. Also ich werde jetzt nicht, ich bin jetzt nicht Mutter Teresa und denke mir, oh mein Gott, ich bin ja ein Vorbild. Okay. Aber ich versuche trotzdem mit mir ein authentisches, wahrhaftiges Leben zu leben. Und wenn das andere Menschen inspiriert, in sich selbst auch diese Authentizität und diese Ehrlichkeit zu leben, freue ich mich. Das ist schön, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn jeder mit sich selbst ehrlicher ist und das ehrlich lebt. Und wenn Menschen sich davon nicht inspiriert oder vielleicht sogar abgestoßen fühlen, ändert das auch nichts an dem, wer ich bin. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, über Nacht sichtbar, über Nacht berühmt. Mhm. Wie ist da damit gegangen? Brauchst du was für Bodenhaftung? Also hast du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, und so bleibe ich am Boden? Oder bleibst du überhaupt am Boden, ist erst einmal die Frage, ja?
Ich bleibe extrem am Boden, ich glaube sehr an die Schwerkraft. Ich bin extrem froh, dass ich einfach über 30 war, wie mir das passiert ist. Also ich glaube, die gleiche Erfahrung zu machen mit, wie es zum Beispiel manche Star-Maniacs gemacht haben, wo ich ja in der Jury war, diese Erfahrung zu machen ist mit als Teenager oder auch als 20-Jährige nur schwierig. Dadurch, dass ich aber auch so lange schon und auch jetzt konstant in Therapie bin und irgendwie gut weiß, wer ich bin, hat diese Außenwirksamkeit, die füllt in mir kein Bedürfnis. Also ich bin gern Musikerin, ich bin gern Mensch, ich bin gern Sängerin und ich stehe gern auf einer Bühne. Aber das Bedürfnis nach Sichtbarkeit im Sinne von, wow, jetzt bin ich berühmt und jetzt ist mein Seelenheil irgendwie ausgewogen, die Rechnung gibt's für mich nicht. Also das an mir und an meinem Wesen hat sie, glaube ich, und meine engsten FreundInnen und mein Umfeld bestätigt mir das, hat nichts an meiner Selbstwahrnehmung verändert.
Schön, das heißt, diese Sichtbarkeit hat jetzt nicht irgendein großes Loch in dir stopfen müssen,
Nein. Damit
du dich ganz fühlst.
Ganz genau. Mhm. Super. Und für das, dass es dieses Loch nicht gibt oder dass ich meine Löcher gut kenne und weiß, woher die kommen.
Löcher haben wir irgendwie alle, ne?
Ja, und eben, also ich habe mir auch selbst, ich arbeite immer noch dran, dass ich mir die Illusion nehme, dass wir perfekt sein müssen oder dass ich heil, oder also dass Heilung irgendwann dazu führt, dass man fertig ist, sondern nein, das heißt einfach nur, ich kenne mich, ich kenne meine Mechanismen, ich kenne meine Prägungen, ich kenne meine wunden Punkte und meine Traumata und ich existiere mit dem und bin im Frieden mit dem, wer ich bin und was das Leben aus mir gemacht hat und was ich mit dem Leben mache. So. Das ist meine Idee von Menschsein und das versuche ich weiterhin zu leben und ich versuche sowohl in meinen Liebesbeziehungen nicht, dass mein Partner sozusagen mich glücklich machen muss und so muss auch mein Beruf oder die Sichtbarkeit und mein Berühmtsein muss mich nicht glücklich machen. Das darf kein Loch stopfen müssen. Es ist schön, wenn es ist. Ich liebe Applaus und ich mag die Reichweite, aber das heißt eben nur, dass ich meinen Beruf weitermachen kann und dass ich weiter ich sein darf. Aber genau.
Ina, ich finde, du bist super reflektiert.
Ja,
extrem. Ja? Also nimmst du dir da bewusst Zeit dafür oder kommt das, während du singst und schreibst? Oder?
Ich glaube, dass das Kerngeschäft von meinem Beruf ist. Dass ich weiß, wer ich bin. Und
okay.
Also ja. Und ich bin seit über 10 Jahren in Therapie und ich finde es extrem wichtig.
Aber warst du schon immer so reflektiert oder ist das auch ein Prozess gewesen? Also, oder warst du als Kind schon sehr nachdenklich oder hat sich das entwickelt?
Ich glaube, ich bin ein Mensch der Extreme, ehrlicherweise.
Okay.
Also manchmal, ich war als Kind sowohl extrem übertraut und quirlig, wie so ein Gummiball, der die ganze Zeit über mich umhupft, so. Und aber auch, ich war immer schon die dann mit den Kerzen am Abend und Musik auftragen und ich tue Tagebuch schreiben, seit ich neu bin. Also diese Seite gibt es schon auch in mir. Und ich glaube, diesen Spagat oder eben mein Philosophielehrer, das haben wir wieder, der Martin Mucher, gesagt, das Leben mit dem großen Löffel. Aha. Ich mag möglichst viel Erfahrungen machen und fühlen. Bin fest davon überzeugt, dass die Idee vom Menschsein halt schon die ist, dass man was empfindet und dass man vom Innen nach außen lebt und dann wieder von außen nach innen reflektiert. Und das ist mir wichtig. Das gibt mir halt.
Und die Therapie, warum?
Ich habe einfach festgestellt, dass es gewisse Leidenserfahrungen in meinem Leben gibt, die sich so zyklisch wiederholt haben. Dass ich gefühlt immer wieder auf die gleichen Probleme gestoßen bin, in Beziehungen natürlich in erster Linie, wo ich gemerkt habe, warum passiert mir das immer wieder? Und da habe ich mir dann gedacht, okay, aber Moment einmal, entweder die Welt ist so ein komischer Ort oder ich habe eine komische Schnittstelle. Also jeder von uns macht Erfahrungen da draußen und ordnet die in sich selber wohin ein. Mhm. Und so erzählen wir uns selber Geschichten übers Leben und über uns. Und vielleicht stimmen einfach die Geschichten manchmal nicht. Also vielleicht ist die Welt da draußen ein relativ neutraler, aber chaotischer Ort und wir erklären uns halt das dann irgendwie. Und das wollte ich verstehen, welche Geschichten ich mir selber erzähle. Ich wollte verstehen, wie mein Kopf denkt.
Das sehr spannend. Klingt sehr spannend.
Weil Therapie ist ja eigentlich, wenn man das Wort so in den Mund nimmt, ist leider im deutschsprachigen Raum besonders immer noch sehr verpönt.
Ja, wobei es wird besser. Ich finde gerade Künstler, hört man immer mehr, dass sie die jetzt öffnen und das macht ganz, ganz viel mit allen Menschen. Also wenn man
und
das wirklich im Radio
wichtig.
Hört, es ist so wichtig, dass man es, wie du sagst, wie du glaube ich sagen wolltest, ich habe das Wort abgeschnitten.
Voll gut.
In Amerika ist das glaube ich wirklich schon, es
du liest wirklich
dazu.
Meine Gedanken.
Ja. Super. Ja. Es gehört dazu und es ist auch wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Also es soll dazu gehören wieder, ja, keine Ahnung wie.
Ja, und wenn alle so selbstreflektiert sind, dann wird auch die Welt eine bessere. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil wir dann wieder mehr mit uns selbst ins Reine kommen. Das, was wir vorhin schon geredet haben.
Ja, voll. Und
Friede in uns.
Mit mir selbst ins Reine kommen, heißt ja, ich muss wissen, wer ich bin.
Richtig.
Also wer ich als Mensch bin. Und ich denke mir halt, also ich glaube, dass das auch ein großes Missverständnis der Generationen vor uns war und oder, dass das Privileg unserer Zeit ist. Wir haben alle anderen Bedürfnisse sein gestillt.
Genau.
Also ich bin im Frieden aufgewachsen, dass Richtig. Wir jetzt gerade Krieg in Europa haben, reißt mich komplett auf Zeiten.
Mhm.
Aber eigentlich dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses Urvertrauen und auch unsere wirtschaftliche Sicherheit, wir haben diese Bedürfnisse alle erfüllt.
Unsere Vorgenerationen haben ganz andere Probleme gehabt. Sie haben da gar keine Zeit dazu gehabt, sich um das auch noch zu kümmern. Ne?
Genau. Und ich finde halt, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Auftrag unserer Generation, dass wir da was ins Heile bringen und ins Reine bringen und dass wir da natürlich auch Aufräumarbeit der Generationen vor uns leisten. Also ich glaube schon an Epigenetik. Ich glaube, dass irgendwie viele dieser Erfahrungen, die unsere Ahninnen gemacht haben, irgendwie auf einer Zellebene und in der DNA in uns gespeichert sind.
Glaub
und dass
ich
wir
auch.
Das, wenn wir das an die Zukunft nicht weitergeben wollen, müssen wir jetzt Staub wischen. So.
Mhm.
Und genau, und ich will halt wissen, wer ich bin. Ich will nicht. Und natürlich glaube ich eben, ich habe vorher schon gesagt, ich habe mit 30 ganz sehr nahestehenden Menschen ins Sterben begleitet. Und das hat schon extrem viel in mir wachgerüttelt. Also auch diese Gespräche oder halt auch die Auseinandersetzung mit dem, dass wir endlich sind und dass man, ich habe so das Gefühl, als Teenager glaubst du, du kannst alle Erfahrungen machen. Und je öder du wirst, umso mehr merkst du, naja, der Möglichkeitsraum nimmt ab. Alleine schon die Zeit nimmt ab, aber auch die Kraft nimmt an. Und irgendwie, man hat halt auch schon ein gelebtes Leben, das halt Schienen verlegt hat, auf dem man weiterfährt. Und ja, und damit ich irgendwie ein volles Leben führen kann, muss ich wissen, wer ich bin und was ich will und was mich glücklich macht und was mich traurig macht und was ich will.
Mhm.
So.
Ganz wichtig.
Diese Auseinandersetzung findet man nur in der Therapie, finde ich.
Kathi, jetzt wird's Zeit. Wir machen jetzt unseren.
Macht man ja.
Sichtbarkeit-Quickie.
Das ist jetzt quasi der letzte Part unseres Podcasts. Weil wir haben schon viel geplaudert, aber ganz.
Ich hab's euch gesagt.
Super, wir schneiden nichts, es bleibt alles drin.
Es war wirklich sehr, sehr spannend bis jetzt. Unglaublich. Also ich glaube, wir könnten nur 3 Stunden jetzt reden.
Aber wir waren noch nicht viel bei Sichtbarkeit, deswegen muss es sein.
Also, liebe Ina, was war dein größter Sichtbarkeitsmoment in deiner Karriere oder auch in deinem Leben eigentlich? Ja.
Ich lebe so ein privilegiertes Leben, dass ich mehrere dieser Momente habe, aber ich glaube, wo ich mich am meisten gesehen gefühlt habe für alles, was mir wichtig ist, war 2022 am Heldenplatz, da waren 100.000 Menschen, eben das war auch so ein Benefiz für die Ukraine. Und ich bin dort als Künstlerin mit meiner Botschaft und mit mir als das, was mir wichtig ist, aufgetreten. Und nach mir ist der Herr Bundespräsident auf die Bühne gegangen und hat das Licht am Meer initiiert.
Gänsehaut.
Und das war groß. Also da habe ich halt irgendwie gemerkt, was das für eine Wirkung hat, wenn ich einfach das mache, was ich am liebsten mache, nämlich Musik. Und plötzlich darf ich vor 100.000 Leuten bei einer, eben wo es um Werte geht und ums Menschsein. Und da habe ich mich sehr gesehen gefühlt und das war ein großer Erfolgsmoment für mich.
Wahnsinn. Ja,
das können wir uns vorstellen, unglaublich.
Die zweite Frage, gibt es einen Moment, wo du vielleicht lieber mal unsichtbar gewesen wärst? Oder auch mehrere Momente?
Ja, so ein Leben in der Öffentlichkeit heißt halt auch, dass man immer gesehen wird oder die Möglichkeit, dass man erkannt wird, immer besteht, besonders dann, wo man gerade irgendwie eh mit sich selbst sich schwer tut oder gerade frisch Liebeskummer hat oder gerade frisch einen Menschen verloren hat, wo man einfach gern mit sich alleinig oder anonym wäre. Und diese Möglichkeit habe ich verkauft. Das geht nicht mehr. Mhm. Und das macht es manchmal schwer.
Ja. Okay. Das wäre trotzdem aber spannend, dich jetzt als Star, ja, wie verhältst du dich in der Öffentlichkeit? Versteckst du dich? Hast du Hoodie, Cappy, was weiß ich, was alles drauf? Bist du ganz normal unterwegs? Hast du eine Begleitung dabei? Wie tust du?
Also ich bin sehr oft sehr privat und renne dann auch in dem Glaubenssatz immer dumm, dass mich gerade eh keiner kennt und dass ich gerade ich sein darf. Also ich will mir auch mein Privatleben nicht kaputt machen lassen, unter Anführungszeichen, von meinem Beruf. Mhm. Und ich entscheide mir dann einfach, dass ich ganz normal lebe. Und manchmal überrascht es mich dann, dass ich mir denke, ah, okay, die hat mich gerade erkannt. Ja, passt. Und dann reden sie mich halt vielleicht da an. Aber ich hab auch das Glück, dass ich extrem respektvolle Fans habe. Also die Menschen, die mich erkennen, schätzen mich meistens und geben dann kurz irgendwie vielleicht einen Respekt und einer, danke und ich mag deine Musik und so. Das sind aber immer extrem schöne, positive Erlebnisse. Mhm. Ich war jetzt im persönlichen Kontakt noch nie in der Situation, dass mir irgendwer was umhängen wollte, was unangenehm gewesen wäre oder so.
Super. Also, ja. Das heißt, du bewegst dich frei, ganz normal, wie wir
normal,
auch.
Komplett normal.
Und du hast deine Fans angesprochen. Wer sind so deine Fans?
Menschen wie du und ich, glaube ich. Also meine
vom
Fans
Alter,
sind tendenziell weiblich,
okay.
Tendenziell ungefähr in meinem Alter, ein bisschen drunter, aber auch viel drüber. Also ich habe viel Frauen, die vielleicht auch schon so 50 und drüber sind und sie dann so gefreien, dass ich sozusagen was auslebe, was sie selbst vielleicht noch nicht ausgelebt hätten, aber jetzt dann am Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sich gedacht hätten, das hätte man so machen sollen. Mhm. Also da, diese Wahrnehmung gibt's. Bei meinen Konzerten sind viel so, ich sage mal so Sex and the City Girls, die sich selbst, die so eine Mädelsklicke sind und sie vielleicht gefühlt eher ein bisschen zu wenig sehen, weil halt das Leben irgendwie das nicht so erlaubt, dass man so eng im Kontakt ist und die sie dann sozusagen einen Mädelsabend bei meinen Konzerten gönnen, das mag ich am meisten. Weil
voll
ich
schön,
dann so
das heißt, du siehst auch deine Fans, nicht nur die sehen dich, sondern
auf alle
du
Fälle.
Siehst die
also
auch.
Ich springe auch oft von der Bühne und gehe dann mit meinen Fans unten tanzen und hupfe halt da irgendwie
herrlich.
Für einen Refrain lang um und um und dann renne ich wieder zurück auf die Bühne und bin wieder sichtbar.
Ja, nächste Frage. Hast du ein Sichtbarkeitsvorbild?
Das ändert sich. Also ich merke schon, dass ich mich immer mehr umschaue nach, wo sind denn die anderen Frauen? Mhm. Jetzt gerade ist es akut Taylor Swift und auch Miley Cyrus, weil ich eben gerade bei Taylor Swift so spannend finde, die hat eigentlich jede Regel gebrochen und ist genau deswegen so erfolgreich.
Die ist so cool.
Und ist aber immer nur eben, wenn ich dann übers Menschsein nachdenke, so eine leibende Alte. und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und eben, ich finde, sie ist, das, was Taylor Swift macht, ist so ein schöner Gegenentwurf zu dem, was ich als das Patriarchat empfinde. Mit eben, die steht zu sich selbst, die steht für ihre Werte ein, die ist sichtbar, die greift nach dem Leben und ist aber immer nur, die lässt genug Platz für jeden anderen auch und feuert sogar ihre Konkurrentinnen an und sagt, I want you all to win. Wie schön willst du das machen? Mhm. Also, ja.
Wahnsinn.
Du. Finde ich spannend, du hast schon ein bisschen den Wiener Dialekt angenommen, eine leibende Alte. Also das ist, ja, aber sehr cool.
Ja, aber das ist doch, wir wünschen uns immer, dass man sie sozusagen integrieren soll. Ja, und wenn man es dann innerhalb von Österreich macht, also ich habe das auch gehabt, wie ich nach Wien gezogen bin, haben viele von meinen oberösterreichischen Freundinnen gesagt, aber wenn du irgendwann mit dem Ur heimkommst, so, dann haben wir den immer lieb so auf die Art und gleichzeitig, ja, aber wir wünschen uns doch das. Wir wünschen uns, dass
ja,
man
das ist ganz
aufeinander
normal.
Zugehen.
Ich habe ja Cara schon öfter gesagt, ich bin auch total das sprachliche Chamäleon. Also ja. Wo immer ich bin und mit wem ich mich unterhalte. Also ich tendiere sehr dazu, dass ich mich dann anpasse.
Ja.
Und das ist
ja.
Doch voll schön.
Ja, ich glaube so viel mehr Verbindung schaffen.
Genau.
Ja. Ina, wo bist du momentan sichtbar, am meisten sichtbar?
Auf Bühnen und in den sozialen Netzwerken, glaube ich. Also,
wo bist du?
Ich bin auf Instagram, @innerregenmusik. Ja, man kann mir dort folgen und dort trotsche ich dann und zeige Bilder und zeige halt her, was ich so arbeite und wie mein Alltag ist. Und was mir dort wichtig ist, ist eben, dass ich das Narrativ lebendiger halt im Sinne von nicht Clearwashing betreibe mit Ma und alles ist so schön und schaut mal the glamorous Popstar Life, sondern ich teile halt auch die Hintergründe hinter meinen Struggles von, weiß ich nicht, jetzt muss ich gerade Steuern machen oder wow, da habe ich ein Projekt angefangen, das ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das gedacht habe. Also um eben auch, glaube ich, diese Idee von Perfektion zu zerstören, die viele, speziell Frauen, davon abhält, überhaupt erst ins Tun zu kommen.
Weil und die ja oft über Social Media vermittelt wird, leider.
Ganz genau. Also das ist ein ganz gefährliches Narrativ, gegen das ich mir ein bisschen wehre. Also ich bin auf Social Media manchmal ungeschminkt und ich bin auch manchmal miert und ich bin auch manchmal überfordert. Und der Versuch, das alles zu teilen, ist auch eine Idee von, hey, lasst sich nicht auf einen hohen Perfektionismus verkaufen und dadurch klarhalten.
Und bist du gerne?
Wechselseitig. Manchmal macht es mir voll Spaß und manchmal bin ich ja total gerne im Austausch und irgendwie so habe ich so Lust auf soziale Interaktion und soziale Medien machen das möglich. Und manchmal bin ich eben, habe ich auch halt so Phasen, wo ich gern allein bin und anonym bin und die Welt da draußen, die Welt sein lassen will und nicht die ganze Zeit im Kreislauf sein will.
Manchmal sitzt du selber dahinter? Liest du selber? Postest du selber? Produzierst du selber?
Ja.
Also, antwortest du?
Ja, teilweise ja. Genau, also nicht auf alles, speziell auf so, kannst du meiner Mama zu ihrem 45. Geburtstag ein Video aufnehmen? Das geht einfach nicht, also so viel Zeit habe ich nicht und das mache ich einfach grundsätzlich nicht, aber ja, mal mehr, mal weniger, je nach Zeit, je nach Ressource und auch je nach, macht es gerade Sinn, darauf einzugehen, also ja.
Aha. Ja, da musst du einfach so einen Entwurf, einen blanken Entwurf zurechtlegen. Nein, aber bitte kaufe ein Ticket zu meinem nächsten Konzert. Ich freue mich drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das oft Anfragen sein.
Also, genau, es sind halt einfach viel verschiedene Realitäten, die dann gerade irgendwie aus einem Impuls heraus bei mir landen. Und das erzeugt ja bei uns, also auch bei meinem Manager, beim Klaus, wir kriegen ja viel E-Mails und so, das erzeugt ja alles einen Arbeitsaufwand. Und auch unser Tag hat halt nur 24 Stunden und wir wollen nicht 24 Stunden arbeiten, also muss man irgendwann selektieren und das ist auch okay. Also
und natürlich muss man die andere Seite da sehen. Mir hat gestern auch jemand gesagt, ich habe das Gefühl, ich kenne dich so gut, weil sie mich sieht. Ja. Das ist natürlich dann one way und da muss man aber sehen, dass diese Person jetzt nicht im Kopf hat, dass du getaktet bist ohne Ende und dass
genau, richtig.
Sie also nicht die Einzige ist, die schreibt.
Das ist natürlich
ne?
vielleicht der Preis, den man für Sichtbarkeit zahlt, dass es niemals ausgeglichen sein kann, was Menschen über mich wissen oder glauben zu wissen. Glauben da ist ja auch noch mehr ein Unterschied. Und wer ich wirklich bin und eben, dass ich über mein Gegenüber sehr viel weniger weiß. Mhm. Also meistens nichts.
Mhm. Und wie ihr jetzt beide eben gesagt habt, also du bist natürlich extrem sichtbar, Ina, aber Caro, du bist auch ziemlich sichtbar auf Social Media, dass man eben lernt, dass man Grenzen sieht also und, das, und dass diese Grenzen eingehalten werden. Aber da haben wir heute schon gesprochen. Aber ich glaube, Caro, wir müssen jetzt schon langsam zum Ende kommen.
Bitte, echt
und
schon?
Wir hätten noch voll, wir hätten noch total…
Wie weit haben wir denn schon? Was haben wir?
Wir sind über einer Stunde.
Ui, mein Herr.
Aber Ina, wir hätten noch eine Bitte an dich. Bitte. Magst du uns zum Abschluss noch was singen?
Nein.
Ist die Stimme nicht geölt?
Ma, wir haben schon so gefreut. Wir haben gesagt, wir sagen es nicht vorher. Aber okay, nein, da brauchst du nicht, dann nicht. Aber magst du so noch eine coole Botschaft mitgeben?
Geil. Eine Botschaft an die Frauen da draußen.
Und an die HörerInnen. Weißt du, wie
HörerInnen, Männer. Entschuldigung, ja, natürlich. Ah, nicht.
Doch, aber es gäbe so, doch, das mag ich voll gern. Aber wo fange ich an? Ich habe das Gefühl, schon so viel geredet.
Ja, und es war so wunderschön. Vor allem
vielleicht
das,
irgendwas
ich habe die Tendenz, mich zu entschuldigen, dass ich so viel geredet habe. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, genau um das geht es ja, dass wir uns über das Leben austauschen. Also entschuldige ich mich nicht.
Na.
Und vielleicht glaub, das ist das doch, das ist meine Botschaft. Ich glaube, Frauen sollten dem Impuls, den wir gelernt haben, widerstehen, dass man sich ständig entschuldigen für den Platz, den wir einnehmen, für die Gedanken, die wir haben, für die Bedürfnisse, die wir haben, für die Grenzen, die wir eigentlich setzen wollen und dann das Gefühl haben, wir dürfen aber nicht. Ich glaube, wir müssen ganz viel darüber nachdenken, wie oft wir uns am Tag entschuldigen und entschuldige das. Und ich glaube, uns die Erlaubnis zu geben, dass wir einfach existieren und dass wir Platz einnehmen und dass wir ein volles Leben leben, das fängt bei uns selber an. Ich glaube, das ist meine Botschaft.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen
Dankeschön.
Dank, Ina Ring, dass du uns hier empfangen hast in Wien.
Sehr super gerne. Cool. Danke fürs Kommen. Danke.
Dass wir aus der Kleinstadt in die Großstadt kommen durften.
Ja, beziehungsweise.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf drei Bühnen
Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.